Happy Birthday to you, Chalomoti Gashmu.
Ach Marco, das ist doch nicht nötig.
Doch, alles Liebe zum Geburtstag, lieber Alkis.
Danke. Ich bin zwar 8 Jahre jünger als der Eurovision Song Contest, aber eigentlich sollten wir doch den feiern, oder? Merci, Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien, Rotterdam, Graz und Alexandroupoli.
Oui, mir gegenüber sitzt Alkis Vlasakakis.
Und mein Vis-à-vis ist Marco Scheuder.
Und das Thema heute: für Wiki schreiben. Wir haben nämlich 2 Wikipedia-Autoren da, nämlich Martin Pfefferle und Raphael Mayer. Es geht also quasi um den Eurovision Song Content.
Aber zuerst haben wir ein paar News für euch, oder?
Ja.
Mhm. Belarus ist nämlich jetzt endgültig raus aus der EBU.
Bye-bye.
Ja, dem Sender BTRC wurde nach einer Frist, in der Sender ja reagieren hätte können, nun endgültig die Tür gewiesen bei der EBU.
Ja.
Dagegen probiert BHRT aus Bosnien-Herzegowina ja wieder reinzukommen. Aber es ist halt noch ein bisschen schwierig. Die haben noch irrsinnig viel Schulden bei der EBU und da probieren sie halt irgendwie diese Schulden abzubauen.
Vielleicht könnten die Sender ja mal ein bisschen Bosnien und Herzegowina unterstützen, weil ich mag deren Songs so gerne. Oder?
Definitiv. Ja.
Es gibt natürlich wie immer nach dem Eurovision und auch im Sommer, da wollen wir ja wieder Sommerhits kreieren und Sommeralben veröffentlichen. Und einer hat ein Album veröffentlicht, das ist unser guter alte Mahmoud. Naja, alt.
Alt ist jetzt ein bisschen relativ.
Genau. Aus Italien 2019, in Tel Aviv zweitplatzierte, wie wir uns erinnern. Ghetto Limpo heißt sein neues Album. Und Alkis, hast du das Album schon gehört?
Ich habe noch nichts daraus gehört, aber ich bin ja hier auch in Griechenland. Da hört man ganz andere Sachen im Sommer.
Also ich bin wirklich von diesem Album extrem angetan. Es ist diese Mischung aus Italo-Pop, Italo-Rap, ein bisschen so mit K-Pop-Elementen. Es ist großartig und sehr, sehr überraschende Beats, klingt alles sehr eigen, hat wirklich eine ganz eigene Qualität und auf einem Song kollaboriert er ja mit einem Liebling von uns, lieber Alkis.
Mit wem?
Tja, er ist Franzose, hat einen Bart und immer eine Kappe auf. Woodkid.
Woodkid.
Ja, Mahmoud und Woodkid zusammen bei einem Song. Das ist doch sensationell, oder?
Ich vergesse immer, dass Woodkid natürlich Franzose ist.
Ja, also wirklich.
Ja,
wer es noch nicht gehört hat, anhören. Ganz toll übrigens, also wer Apple Music hat, der kann ja diesen neue Dolby Atmos aktivieren. Und da klingt das wirklich, als ob du mit ihnen auf einer Bühne stehen würdest. Ganz, ganz toll.
Also es gibt ja sonst was Neues. Ich habe ja doch tatsächlich auch mal was gehört. Barbara Pravi hat eine neue Single draußen. Ja. Le Jour se lève. Also es ist ja natürlich ein bisschen more of the same, aber es ist wunderschön. Also sehr, 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 sehr hörenswert.
Die Pandemie ist in den letzten Zügen oder auch nicht, das wissen wir noch nicht genau, aber es gibt doch schon wieder eine Absage. Und zwar der Eurovision Choir wurde abgesagt 2021. Er fand ja 2017 und 2019 statt. Nur es dürfte gar nicht irgendwie pandemiebedingt gewesen sein. So wie ich das gelesen habe, ist das Ganze einfach so ein bisschen versickert. Es gab keine Länder, die teilnehmen wollten. Es ist wahrscheinlich auch gar nicht aufgerufen worden, ob jemand teilnehmen möchte. Es gibt keine Host City, also gibt es auch kein Eurovision Choir mehr. Mein Gefühl sagt, der kommt nicht wieder. Was auch interessant ist, all diese Kopien des Eurovision Song Contests, die wir mal erlebt haben, die haben nicht alle überlebt. Der Junior hat überlebt und der Young Musicians. Aber zum Beispiel der Eurovision Dance ist weg. Der Choir dürfte jetzt auch wieder Geschichte sein. Ja.
Es gibt etwas Neues von Måneskin.
Ah, diese Band aus Italien, glaube ich. Die kenne ich schon irgendwo.
Die habe ich auch schon mal gehört, genau. Ja. Die waren gerade in Polen, nämlich in Sobot, und haben dort einen Männerkuss absolviert, der sich gewaschen hat. Damiano und Thomas haben ein bisschen rumgeknutscht. ja, um die LGBTIQ-Community dort und natürlich auch weltweit zu unterstützen.
Das finde ich gut. Ich unterstütze das gerne. Ich bin übrigens gerade in Graz, weil ich gestern bei der Graz Pride war, beim CSD.
War's also, schön?
Ich habe auch ein bisschen rumgeschmust. Nein, darf man ja nicht.
Also mit Abstand rumgeschmust.
Genau.
Baggin ist übrigens auf Platz 1 in Deutschland und Österreich.
Ja, immerhin. Das ist der alte Song von 2017. Ich finde das schon witzig.
4 Jahre alt und jetzt auf Nummer 1.
Ja, toll. Ja. Sie haben das ja nach dem Eurovision Song Contest Sieg auch gemacht, diesen Kuss. Das ist ja eine meiner Lieblingsfotos, weil der Damiano küsst den Thomas und greift hinten, kennst du dieses Foto, greift hinten in seine Hose hinein auf sein Pop-Shuttle. Ja, ich finde das so super. Es gibt auch was Neues von Vincent Bueno. Da war ein bisschen weniger erfolgreich als Måneskin, muss man gestehen. Aber er hat etwas ganz Interessantes gemacht. Er hat eine Single veröffentlicht, die heißt Demos, mit 2 Songs, die er für den Eurovision Song Contest geschrieben hatte, nämlich Parachute und Dump Human Bias. Und ja, das finde ich irgendwie ganz spannend. Und wer sich das anhören möchte, kann sich das jetzt auf den Streaming-Plattformen machen.
Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch nächstes Jahr für Schweden zu starten.
Hast du das vor, Alkis?
Natürlich, ich mache Tag und Nacht nichts anderes, als von meinem Start beim Melodiefestival in 2022 zu träumen. Also wer mitmachen möchte, der Song muss zwischen dem 27.8. und dem 17.9. eingesandt werden, damit er überhaupt in die Auswahl kommen darf.
Also husch husch, macht eure Songs fertig, wenn ihr in Schweden sein wollt. Ja, und zum Abschluss natürlich eine meiner Lieblingsdinge, die in der Pandemie entstanden sind und auf die ich gar nicht mehr vermissen möchte. Es gab wieder ein Eurovision Again. Und zwar dieses Mal war das ja auch etwas ganz Besonderes, 1969 nämlich, erstens mein Geburtsjahr und zweitens war das ja der Song Contest mit den 4 Gewinnerbeiträgen und ich hatte mir das eigentlich nie in so in aller Ruhe mal angeschaut, wie die Moderatorin und wie das Ganze, wie sie da reagieren, wenn da plötzlich vier Länder teilnehmen und sie schaut da völlig verzweifelt Richtung Jurytisch und was mache ich da? Haben die jetzt alle 4 gewonnen oder was? Ja, und dann treten die wirklich alle 4 am Schluss dann noch einmal auf. Ja.
Also war wirklich damit lustig. Haben sie die Sendung wieder überzogen. Ich sag's
ja, dir. Ja, vermutlich. So lange hat es ja damals noch nichts gedauert. Aber es war toll. Es ist ja auch in Farbe 1969 und war aus Madrid. Und gewonnen hat dieses Mal Salome für Spanien mit Vivo Cantando. Diesmal ganz alleine als Siegerin. Mein Gewinnerlied bleibt natürlich der Troubadour von der Leni Kuhr. Und ja. Wieder Lulu zu sehen mit Boom Banger Bang war auch lustig.
Also es ist ja ein sehr bemerkenswerter Song Contest gewesen, wie wir wissen.
Ja, auch Frida Bockerer. Auch Frida Bockerer war ja spannend zu sehen. Auch so viele, die so früh gestorben sind. Ne? Frida Bockerer, die jetzt am jüdischen Friedhof in Paris liegt. Und auch Louis Neves, der Niederländer, der 67 in Wien und 69 in Madrid aufgetreten ist und der ja so ganz furchtbar mit seiner Frau bei einem Autounfall gestorben ist. Also das Ganze zu sehen, das war schon sehr interessant, muss ich sagen. Darüber gibt es sicher auch interessante Wikipedia-Beiträge, nehme ich an.
Marco, wir haben 2 Gäste.
Genau, und wir haben gesagt, wir wollen über den Eurovision Song Content reden. Es gibt wahrscheinlich keine anderen Autoren, die mehr gelesen werden als die Autoren von Wikipedia-Seiten. Aber die sind dann doch meistens recht unbekannt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir tun 2, in dem Fall Männer, vor den Vorhang holen, die für Wikipedia viele tolle Artikel schreiben und einer hat sogar eine Webseite, aber dazu kommen wir noch später. Lieber Martin Pfefferle, herzlich willkommen bei Merci Cherie.
Hallo Marco, hallo Alkes, ich bin froh, dass ich dabei sein darf.
Wir haben uns im Vorab daran erinnert, dass wir uns schon mal begegnet sind und zwar vor der Halle in Kopenhagen 2014.
Ja.
Kannst du dich erinnern, Alkes?
Ja, ich kann mich auch erinnern, natürlich.
Ja, du bist ein Eurovision Song Contest Fan. Ja, wie kam es dazu?
Also als Kind durfte ich nur Tierdokumentationen sehen und eben Eurovision Song Contest. Und die ersten Erinnerungen habe ich so von 75, 76. Und wirklich regelmäßig gucke ich seit 79.
Raphael, warst du da schon geboren?
Nein, definitiv nicht, nein.
Der zweite Gast ist nämlich Raphael. Herzlich willkommen.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Du bist weniger für den Eurovision Song Contest auf Wiki zuständig, sondern du betreust eigentlich alle Seiten, die mit einem großen Thema zu tun haben. Und du darfst selber das Wort sagen, ich sage das so gerne.
Sanremo.
Raphael Mayer, wie kommt man denn dazu?
Naja, fängt natürlich damit an, dass ich Südtiroler bin, also in Italien geboren, 100% Italiener, also in, wenn wir es mal so sagen, ist jetzt politisch wahrscheinlich kritisch, aber als Italiener ist man natürlich mit dem Sanremo Festival doch ziemlich stark verbunden, auch wenn es jetzt in Südtirol nicht so präsent ist, auch medial oder so. Aber man ist umgeben von italienischer Musik und italienische Musik führt einen notwendigerweise irgendwann zum Sanremo Festival. Und so ging es mir noch gar nicht so lange, aber ja, ich bin noch jung, also ich hatte noch nicht so viele Jahrzehnte Gelegenheit, mich damit zu befassen. Aber ich bin so um 2010, würde ich mal sagen, eingestiegen in Sanremo Festival, zunächst noch ein bisschen von außen betrachtet, aber dann tatsächlich auch wirklich immer die ganze Woche auf das Sanremo Festival fokussiert, die ganzen Abende verfolgt, die ganzen Pressekonferenzen verfolgt. Habe dann auch darüber geschrieben im Studium. Ich habe Musikwissenschaft unter anderem studiert und habe mich dann natürlich in Wikipedia, was ich auch seit 2009 ungefähr mache, habe ich mich darauf konzentriert und so hat sich das über die Jahre ziemlich gesteigert immer, muss ich sagen.
Darf ich denn fragen, wie alt du bist?
Ja, 25.
Also rund, sage ich jetzt einmal, ein bisschen mehr als doppelt so jung wie ich, ja.
Ja, so, weil sind wir großzügig so, uns selbst gegenüber. Ja, genau. Und der Martin ist so auch so ungefähr 25, nehme ich an.
Ja, total. Nein, ich bin 54, bin Jahrgang 66 und
Ja. Gut, Wikipedia. Also wie ist denn das grundsätzlich organisiert? Vielleicht sollten wir mal diese Grundsätzlichkeiten zuerst klären, damit die Leute, die das eigentlich nur vom Lesen können, auch mal hören, wie das organisatorisch so abläuft. Wer mag denn anfangen?
Also Wikipedia, jeder kann praktisch schreiben, er muss aber ein Konto anlegen und sich praktisch registrieren lassen und dann kann jeder mitschreiben, wer möchte. Und es gibt praktisch auf jeder Seite einen Link, wo du praktisch, wo eine Bearbeitungsseite aufgerufen wird und dann kannst du entweder praktisch über den, es gibt so zwei Seiten, einmal gibt es eine, wo praktisch die Seite, wie sie auch der Nutzer sie sieht, bearbeiten kann. Und es gibt dann auch eine Code-Seite, wo du dann im Code, da musst du dann bestimmte Regeln befolgen. Also da gibt es so Sonderzeichen und die dann bestimmte Auswirkungen haben.
Wie streng ist diese Community? Also weil, wenn jeder schreiben kann, kann ja jeder auch irgendwie alles schreiben, oder?
Natürlich. Also letztendlich ist es so, dass jeder jedes schreiben kann. Es ist natürlich so, dass du auch Quellen angeben solltest und du wirst dann praktisch auch von den anderen Lesern korrigiert.
Die natürlich auch mit Quellen arbeiten.
Ja, genau.
Ich habe ja schon öfter gehört, dass angeblich in unterschiedlichen Ländern die Wikipedia-Kultur oder das Schreiben sehr unterschiedlich sei. Dass es Länder oder Sprachen gibt, wo es eine sehr flache Hierarchie gibt, wo wirklich jeder alles machen kann oder jede. Bei der deutschsprachigen Wikipedia soll es schon sich in den letzten Jahren so eine Hierarchisierung oder Hierarchie entwickelt haben. Habe ich gehört. Ich habe nur ab und zu dort was hineingeschrieben. Also ich habe einen Account, aber ich habe nie viel gemacht. Wie seht ihr das, Raphael? Hast du da auch diese Erfahrung, dass es da eine gewisse Hierarchie gibt, dass man da manchmal was freischalten lassen muss oder wie funktioniert das?
Ja, also ob es jetzt typisch für die Deutschsprache, ich kenne mich jetzt vor allem mit der deutschsprachigen und der italienischsprachigen und ein bisschen der englischsprachigen auch aus. Gut, und der niederländischen muss ich auch noch dazu sagen. Aber ja, also was an der deutschsprachigen Version tatsächlich eine Eigenheit ist, die es in diesen anderen nicht gibt, ist das Sichtungssystem. Und das fördert sicher eine gewisse Hierarchie, denn um Sichterstatus zu bekommen, muss man regelmäßig mitarbeiten und eine bestimmte Anzahl Bearbeitungen schon getätigt haben. Dann ist man Sichter und dann kann man eben die Änderungen neuer Benutzer kontrollieren. Und das fördert sicher eine bestimmte das fördert zum einen eine gewisse Enttäuschung bei Neubenutzern, die eben von der Idee her gerne sofort bearbeiten würden und das sofort online sehen würden. Aber es fördert halt auch, zumindest nach Auffassung der deutschen Community, die Qualität. Während in der englischen Wikipedia, aber das ist dann auch eine Frage, wie viele aktive Benutzer gibt es überhaupt in einem Projekt, weil die englischsprachige Wikipedia hat natürlich ungleich mehr Bearbeiter und ungleich mehr Leute, die das beobachten. Entsprechend kann man es sich auch eher leisten, dass für kurze Zeit falsche Informationen online landen, weil diese dann doch sehr, sehr schnell gesehen und wieder zurückgesetzt werden. In kleineren Projekten ist es natürlich sicherer, wenn man einen zusätzlichen Sichtungsmechanismus dazwischen schaltet. Aber ja, es fördert natürlich auch Probleme, wenn eben Neubenutzer enttäuscht sind oder ältere Benutzer sich als Platzhirsche aufführen und solche Geschichten. Ich habe das eigentlich nie sehr negativ wahrgenommen, aber man hört natürlich einiges, ja.
Es heißt auch sehr oft, dass es einen Wiki-Autoren-Schwund gäbe, dass sozusagen die Weisheit der Massen, das ist ja die Grundidee, die hinter Wikipedia steht, auch manchmal ein bisschen in Gefahr steht, weil einfach sich bei manchen Themen einfach so wenige Leute nur noch drum kümmern und wenn die dann mal länger weg sind oder auch mal aufhören, dass manche Themen auch ein bisschen brach liegen. Wie habt ihr da die Erfahrung? Seid ihr auch in Kontakt, nämlich das wäre die Zusatzfrage, mit anderen Sanremo-Autoren, Autorinnen oder Eurovision-Autoren, Autorinnen oder seid ihr da auch ziemlich alleine im deutschsprachigen Raum, die sich um dieses Thema kümmern? Also Sanremo oder Eurovision?
Also bei Eurovision gibt es mehrere Leute, die sich darum kümmern. Und ich hatte jetzt mit einem angefangen zu kommunizieren und er hatte angefangen, die Vorentscheide zu machen. Und ich habe dann übernommen und habe praktisch dann die österreichischen Vorentscheide vervollständigt. Und ich hatte mir dann vorgenommen, jetzt die Schweiz anzufangen. Aber es ist natürlich auch eine Zeitfrage, ne? Und aber ich kenne die Person nicht persönlich, ne? Ich kenne nur die Nicks und das, was sie selber von sich preisgeben.
Ja, ich bin ziemlich gut vernetzt seit vielen Jahren eigentlich in sowohl Italien, Deutschland, Österreich, ein paar Schweizer auch und in den Niederlanden auch, ja. Weil es gibt doch sehr viele Treffen, auch reale Treffen außerhalb der Online-Community, vor Corona zumindest, das ist jetzt alles wurde ein bisschen eingebremst. Aber im Sanremo-Bereich, da gibt es tatsächlich, da gibt es schlicht niemanden in der deutschsprachigen Wikipedia, der sich darum gekümmert hätte. Deshalb habe ich wirklich, ich musste von null anfangen, was das anging. Aber ich bin natürlich mit Kollegen in der italienischsprachigen Wikipedia in Kontakt und gleiche damit auch ab dann teilweise, damit wir doch keine Widersprüche erzeugen, auch zwischen den Sprachversionen. Und ja, ich kenne auch einige, die eben im Eurovision-Bereich tätig sind, aber da hatte ich doch auch den Eindruck, dass sie ein bisschen vereinzelt, weil wir hatten mal ein Projekt Eurovision Song Contest, das wurde dann aber inaktiv. Deswegen sind dann alles die Aktionen einzelner dann letzten Endes, die sich da ergänzen, aber kein organisiertes Projekt, das jetzt wirklich nur den Eurovision Song Contest bearbeitet, hatte ich den Eindruck zumindest, ja.
Also ich schreibe auch nicht nur für Eurovision, ich schreibe auch für andere Sachen, muss ich sagen. Also Eurovision ist eins meiner Interessen und ich schreibe aber auch für andere Artikel. Und ich gucke natürlich auch, wenn ich was sehe, ich spreche jetzt kein Italienisch, aber wenn ich etwas auf den Eurovision-Seiten, auf den italienischen Wikipedia sehe, wo ich sofort erkennen kann, also was weiß ich, der zweite Platz ist der und der, das kann ich natürlich auch auf Italienisch verstehen. Na, dann würde ich das auch ändern. Ne? Oder auch bei Sanremo würde ich das auch tun. Aber das würde ich natürlich nur machen, wenn ich es hundertprozentig weiß. Ja.
Wie ist das eigentlich? Man hört sehr oft, dass die Wiki-Autoren im deutschsprachigen Raum auch sehr männlich dominiert seien, dass es sehr wenige Frauen gibt. Woran liegt das eurer Meinung nach? Oder sollen wir hier auch einen kleinen Aufruf vielleicht starten?
Ja, das kann man immer machen. Wird bei jeder Gelegenheit versucht. Das ist man sieht es ja hier schon sehr gut, wir sind repräsentiert. Ich weiß nicht mal die Prozent, 10% oder sowas war mal die Geschichte, aber es fängt ja alles ein bisschen damit an, woraus ist die Wikipedia-Community ursprünglich entstanden, und diese ganze ITler-Nerds-Community, das war halt eine sehr männliche und vor allem natürlich auch weiß und westlich, das ist noch die größere, das größere Problem im internationalen Movement dann, aber es ist einfach daraus entstanden und so ist dann halt auch die Community-Struktur, die Umgangsformen in der Community, das alles hat sich ziemlich, dann kann man noch mit Konzepten wie Mansplaining und so weiter dazukommen, was das einfach oft nicht einladend macht, denke ich, für Kolleginnen. Aber ich kenne auch doch einige sehr aktive und sehr engagierte Kolleginnen, aber sie sind halt in der Unterzahl, ja.
Wie viel Nerdtum ist denn nötig, um sich das mal anzutun? Weil es ist ja, glaube ich, also ich weiß, mein Hirn ist eher Messi-mäßig. Ja? Also ich sammle ganz viel unnütze Fakten, bringe sie dann durcheinander. Es ist ein riesiger Haufen an Fakten, die ich irgendwann mal aufgeschnappt habe, aber sicher nie mit Quellen belegen könnte. Also wie nerdig muss man sein, um diese Quellen dann zu sammeln und sie dann auch in Wikipedia-Artikeln unterzubringen?
Also ich sage jetzt mal, Fakten bringen ist natürlich bei Eurovision, also das, was du wirklich siehst oder was auch bei Eurovision TV oder bei, es gibt ja sehr viele Internetquellen, dann, dass man dann eben auch diese Internetquellen zitiert. Man kann aber auch das ein bisschen forscherisch machen. Ich hatte mit Marco jetzt letztens Kontakt gehabt wegen einer Geschichte, und zwar über die, welche Orchester bis 1998 gespielt haben. Und ich bin da wirklich reingegangen bei YouTube und habe mir die Aufzeichnung angeguckt und habe dann nur das Ende angeguckt, ob im Abspann steht, welches Orchester gespielt hat. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass eben in den, ich sage jetzt mal, so ab den 80ern wurde es genannt, aber vorher wurde gar nicht genannt, welches Orchester das war. Da musst du dann wirklich suchen und gucken, ob du irgendwo etwas findest. Und ich habe jetzt zum Beispiel rausgekriegt, dass die bei den niederländischen, also in Den Haag und so weiter und so weiter, das hieß, ich glaube, Metropolorchester.
Ja, die sind berühmt im Fernsehen gewesen in den Niederlanden. Ja.
Genau, da steht aber gar nicht im Abspann drin. Und manchmal steht es, manchmal nicht. Und das benutze ich dann letztendlich als Quelle. Anders bleibt mir da in dem Moment nicht übrig. Und ich hab das noch nicht abgeschlossen, das Projekt. Ich versuche da jetzt wirklich so weit wie möglich zu kommen und alle Orchester rauszukriegen, weil ich es eigentlich schade finde, dass bei der englischsprachigen Wikipedia waren die ganzen Komponisten, die Pianisten, die Dirigenten drin. Und ich habe jetzt bei der deutschen Wikipedia überall die Dirigenten mit reingefügt und ich wollte dann eigentlich schreiben, das und das Orchester. Und weil ich das nirgendwo gefunden habe, habe ich gedacht, jetzt muss ich mir wirklich jede einzelne Show angucken und gucken, ob da das Orchester genannt wird.
Ist das bei Sanremo auch so oder war das immer dasselbe Orchester?
Nein, das ist tatsächlich historisch gesehen, also gerade in den 60ern und ja, vor allem in den 60er Jahren hatten sie ja immer das mit den zwei Versionen jeder Interpretation. Und da gab es dann tatsächlich immer zwei Orchester und ist dann auch sehr für die Musikgeschichte eigentlich sehr wichtig, weil eines war das klassische Orchester von Gino Quaglini und das andere war so ein eher Jazz-Orchester-mäßiges, damit diese beiden Versionen auch unterschiedlich waren musikalisch. Und also ich habe zum Glück ein Buch, in dem alles drinsteht, dann brauche ich das nicht mehr selbst recherchieren. Aber das sind dann tatsächlich, also vor allem in den 60er Jahren, spannende Geschichten. Später wurde es dann das institutionalisierte Sanremo-Orchester. Das macht nicht viel anderes, glaube ich, im Jahr als eben die Sanremo-Shows und ein paar kleinere Auftritte, aber das ist dann tatsächlich fix. Und da wechseln dann nur noch die Dirigenten.
Wir haben ja mal gesprochen, Raphael, weil es ist ja eigentlich sehr interessant. Eurovision kann ich mir ja alle alten, außer 56 und 64, wie wir wissen, auf YouTube anschauen oder jetzt bei Eurovision Again. Von Sanremo finde ich außer Snippets oder Einzelauftritte keine Gesamtaufnahmen, weder im Rai-Player noch auf YouTube. Die sind alle so verschollen. Woran liegt das?
Ja, zum einen liegt es daran, dass die Rai, also der Rundfunk, nicht durchgehend an der Organisation beteiligt war, sondern ist vielfach anfangs vom Casino-Betreiber in Sanremo organisiert wurde und dann von den bestimmten Agenturen, die sie eingeschaltet hatten. Und dann war die Reihe wohl entweder gar nicht lizenziert, um die Aufnahmen zu behalten, oder sie waren einfach nicht daran interessiert. Und tatsächlich in früheren Jahren, dann wurden Live-Aufnahmen grundsätzlich nicht aufgezeichnet. Also für die ersten Ausgaben war es dann mehr Glückssache, wenn überhaupt Clips verfügbar sind. Später gibt es dann eben Aufnahmen, die im ausländischen Fernsehen angefertigt wurden, Sowjetunion vor allem. Und die Reihe hat ihre Archive, entweder nicht gut gepflegt oder eben überhaupt gar nicht erst angefertigt. Und später ist es dann eine Frage der Kosten wahrscheinlich. Sie wollten keine Edition herausbringen und das ist sehr schade. Vielleicht wird es noch irgendwann so weit kommen. Gerade Eddie Anselmi, glaube ich, ist da sehr engagiert, um das vielleicht irgendwann hinzubekommen. Aber naja.
Es ist ja so gewesen, um das auch den Leuten zu erklären zu Hause. Früher wurden die Bände, mussten sie umkopiert werden. In den 60er Jahren das Material, das Magnetträgerband, also das Videoband, war relativ teuer. Das haben viele Sendeanstalten dann einfach aus Kostengründen, die haben dann einfach eine Vorauswahl getroffen, was ist noch interessant zum Aufheben und was nicht. Also anders als heute, wo Speicherplatz kein Thema ist, war es damals tatsächlich eine Kostenfrage, ob ich mehrere tausend Euro für eine Sendung hinlege, die ich vielleicht nie wieder nutzen kann, weil was interessiert mich an Wettbewerb vor 10, 15 Jahren? So hat man in den 60ern und 70ern gedacht.
Was der Alkis gefragt hat oder was der Alkis erzählt hat, ist ja wirklich interessant über dieses Nerdtum. Ich kenne es ja auch als Leser. Ich fange auf einer Wikipedia-Seite an, jetzt zur Euro liest man von einem Fußballer zum Beispiel, weil man gerade neugierig ist, wo spielt der, wo ist der geboren. Dann klickt man auf den Geburtsort, dann erfährt man die Geschichte seines Geburtsortes, dann hört man was von irgendeinem Herrschergeschlecht, das Mittelalter, dann klickt man das an und schon ist man 10 Stunden in Mittelalter Italiens verhaftet. Und man taucht weiter ein und man kommt von einem ins andere. Wie ist das für euch als Autoren? Weil es gibt ja nicht nur die Sanremo-Seiten, also die Seiten, wo ich Festival di Sanremo 1996 oder den Eurovision Song Contest 1957 lesen kann, sondern dann gibt es dann die Sänger und die Sängerinnen. Wir haben schon von den Orchestern gesprochen. Dann gibt es die Moderatoren und Moderatorinnen. Dann gibt es Postkarten, da gibt es Fun Facts, dann gibt es das. Und diese Unterseiten gibt es ja dann auch noch von diesen Künstlerinnen und Künstlern und von den Moderatorinnen und Moderatoren. Wie tief taucht ihr dann auch ein? Bearbeitet ihr dann auch die Künstlerseiten oder wie schaut das aus?
Ja, also in meinem Fall ist es jetzt jedes Jahr eigentlich so, im Vorfeld, wenn die Ankündigungen langsam eintreffen, so im Herbst Richtung Winter, dann mache ich mir immer eine To-Do-Liste mit allen Gerüchten, die ich so höre, wer vielleicht teilnimmt, wer vielleicht moderiert und so weiter, und versuche dann, die alle schon mal abzuarbeiten, weil es fehlen natürlich in der deutschsprachigen Wikipedia sehr, sehr viele Artikel immer noch über Musiker, die eigentlich schon in Frage kommen oder auch bekannte Moderatoren. Und das versuche ich dann immer vor jedem Sanremo Festival abzuarbeiten. Das sind dann so 20, 30 Artikel oft im Vorfeld. Und normalerweise, wenn dann die Ankündigung tatsächlich kommt, habe ich dann auch den größten Teil davon schon geschrieben. Das muss ich aber tatsächlich praktisch alleine machen, während beim ESC, soweit ich weiß, wird das schon relativ systematisch auch betrieben und von mehreren.
Ich mache es auch. Ja, also ich mache es nicht so organisiert wie Raphael, aber also ich warte praktisch, wenn der Interpret für ein Land feststeht, gucke ich nach, ob die Seite schon existiert, und wenn nicht, schreibe ich auch. Also die Seite über den Interpreten.
Und ergänzt ihr auch bestehende Seiten?
Ja. Also ich ja.
Ja, das ist ganz wichtig, weil es wird auch immer gesagt, es ist schöner, neue Seiten zu schreiben, als alte auszubauen oder zu überarbeiten. Aber man darf das natürlich nicht vergessen, denn sonst wird alles veralten und das hat ja auch keinen Sinn. Aber ja, ich habe sehr viel dann auch immer wieder zu ergänzen, weil einige, zum Beispiel, ich habe jetzt mal bei meinen Aufrufstatistiken gesehen, Adriano Celentano ist jetzt zum Beispiel der meist aufgerufene Artikel, den ich angefasst habe, aber den habe ich natürlich nicht selbst erstellt, den gab es schon länger, aber ich habe ihn natürlich ausgebaut dann auf besten. Und das gilt natürlich dann für viele andere auch. Ja.
Also ihr bekommt auch zu sehen zum Beispiel, wie oft werden eure Artikel oder die, an denen ihr mitgearbeitet habt, aufgerufen. Das bekommt ihr schon auch.
Ja, das ist bei jeder Seite eigentlich auch ein Link dabei, kann man relativ gut, seit 2015, glaube ich, werden die Daten erfasst. Also, ja.
Ist das auch ein bisschen ein Ansporn zu sehen, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ausgerechnet der Artikel über XY so durch die Decke geht? Oder
also für mich, ist das? Ich persönlich bin nicht so interessiert an den Statistiken. Bei mir kommt eigentlich mehr durch, dass nach meiner Ansicht über jeden Interpreten beim Eurovision Song Contest ein Artikel in Wikipedia, also in deutschsprachigen Wikipedia steht. Da kommt so ein Ehrgeiz rein.
Ja, also und, Vollständigkeit. Ja.
Genau, Vollständigkeit. Und also
Wie weit greift ihr auch in fremdsprachige Artikel ein? Also Englisch würde sich natürlich anbieten, weil ihr das wahrscheinlich alle perfekt sprecht, aber auch andere Sprachen?
Also ich mache es, hatte ich vorhin ja schon gesagt, wenn ich einen Fehler sehe und ich tue es aber wirklich nur, wenn es um Daten oder eindeutig bekannte Fakten geht, weil ich, wie gesagt, ich spreche kein Italienisch und ich kann keinen vernünftigen italienischen Satz bilden. Wenn ich aber sehe, dass im italienischen Wikipedia ein falscher Geburtsort steht, dann ändere ich den falschen Geburtsort.
Das hatten wir ja dank unserer Episode mit Anne-Marie David. Ja. Ja. Konnten wir das richtig stellen?
Genau. Kleiner Hinweis, der englischsprachige Artikel von Anna Wissi ist noch immer falsch. Dort steht, dass sie das zweitbeste Ergebnis eines zypriotischen Acts bei Eurovision hatte mit ihrem dritten Platz.
Ja, das hat sie.
Ich sage nur.
Und wir haben ja auch noch andere Dinge, weil das ist ja auch ein Thema. Es gibt ja auch beim Song Contest Künstler oder Künstlerinnen, von denen man überhaupt nichts mehr weiß, nicht? Also die verschollen sind. Vielleicht auch bei Sanremo Künstlern oder Künstlerinnen, weiß ich nicht.
Aber ja, die 1979 zum Beispiel sind alle verschwunden.
Wirklich? Naja. Das ist ein Bermuda-Dreieck Sanremo sozusagen.
Manche Jahrgänge, ja, ja.
Wir haben das ja auch mit Eleonore Schwarz gehabt hier in unserem Podcast. Wir wissen, dass sie 1936 in Wien geboren wurde, aber niemand weiß, was mit ihr geschah. Ne? Das ist dann schon noch ein Ehrgeiz, irgendwie als Wikipedia-Autor da mehr rauszufinden. Recherchierst du dann auch manchmal?
Also mit Eleonore Schwarz, das weiß ich jetzt von Irving, ja, würde ich sagen, weil Irving mich selber darauf angesprochen hatte, ob ich weiß, was mit ihr passiert ist. Und ich habe aber auch nichts gewusst oder auch nichts rausgekriegt.
Tja.
Ja, ich erinnere mich an, wann war das, 1902? Nee, irgendwann in den 70er Jahren, eine Sanremo-Siegerin, Gilda hieß die gute Frau, die, ja, die hatte nur diesen Sieg, sonst überhaupt nichts, hatte keine Karriere und gar nichts. Und von der weiß man nur, dass sie dann später ein Gasthaus irgendwo in Turin, glaube ich, eröffnet hat. Und das war's dann. Aber ja, das sind dann so Artikel, da kann man ein paar Sätze hinschreiben und das war's, aber.
Also sollte das Songkonzert nach Turin kommen, dann gehen wir alle in ihr Gasthaus essen.
Genau. Vielleicht bietet sie auch Zimmer an.
Ja, schauen wir mal. Ja.
Ja, kannst du mal reservieren für uns, so in der Eurovision-Zeit?
Ja. Ja. Ich habe schon, ja, hab schon reserviert. Wow. Für nächstes Jahr.
Für Turin?
Nein, ich habe für Turin, Martin? Rom und Mailand.
Ja, ich würde von Turin ausgehen, auf jeden Fall, ja.
Ja, das sagen alle, ja.
Bologna ist doch auch noch im Spiel.
Ja.
Aber das werden wir wohl, glaube ich, diese Diskussion werden wir, glaube ich, bis September mindestens führen. Möglich, ich hätte gerne ein bisschen mal, ihr seid ja alle nicht eigentlich, ihr lebt ja jetzt alle nicht in der Stadt, in der ihr eigentlich groß geworden seid. Also Martin, du stammst aus Hamburg.
Ich bin Hamburger, ja.
Genau. Raphael, aus welcher Stadt stammst du in Südtirol?
Naja, aus keiner Stadt, ja, sondern aus Toblach, ein 3000 Einwohnerdorf. An der Grenze, genau, zu Osttirol praktisch.
Und was führt euch in die Städte, in denen ihr jetzt lebt? Also Raphael, du wohnst in Rotterdam, Martin, du wohnst in Wien, jetzt, ja, im Moment zumindest.
Also,
das war jetzt eine Frage.
Also die Liebe hat mich nach Wien gezogen und ich muss dazu sagen, mein Partner ist Eurovision Neuling, aber ihn hat das Feuer gepackt dieses Jahr.
Wir haben ihn auf die dunkle Seite gezogen.
Ja, genau, genau, genau.
Was ich ja für einen Opernliebhaber sehr, sehr erstaunlich finde, ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, es geht aber auch auf Gegenseitigkeit. Er versucht mich jetzt in die Oper einzuführen.
Das ist auch sehr schön, da solltest du auch unbedingt hin.
Ja, ja.
Sobald es auch wieder live möglich ist.
Ja, Tosca ist als nächstes Mal dran in der Staatsoper.
Genau, genau. Und Raphael, wie war es bei dir?
Ja, mich hat relativ unspektakulär das Studium nach Rotterdam geführt und zunächst ein Erasmus-Aufenthalt von einem Jahr schon vor, das war jetzt schon 4 Jahre her, und jetzt noch ein zweiter Master, den ich noch angeschlossen habe, auch hier, den ich relativ spontan ausgewählt habe, weil mit Corona sonst nicht sehr viel möglich war. Dann wollte ich noch ein Jahr nach Rotterdam und noch ein bisschen spezialisieren.
Also dich hat das Erasmus-Programm in die Stadt von Erasmus gebracht.
Sozusagen. Genau, das war natürlich sehr schön vom Namen her schon. Und die Universität hier heißt ja auch Erasmus-Universität, also es passt alles super zusammen.
Hast du was von der Eurovision-Welt in Rotterdam erlebt?
Ja, leider relativ wenig. Ich muss sagen, vor 4 Jahren eigentlich schon mehr, da war zumindest ein bisschen Public Viewing und so weiter. Aber da war es natürlich nicht live hier. Und diesmal, ja, ich bin zumindest am Ahoi vorbeigegangen, habe ein bisschen umgesehen. Ich kannte das eigentlich schon von damals auch. Und ansonsten halt in der Stadt verteilt die ganzen Spruchbänder und das war ganz schön. Aber ansonsten habe ich es nur in sehr kleinem Kreis gesehen diesmal, wie auch an anderen Jahren. Hat also nicht sehr viel Unterschied gemacht, ob ich jetzt hier war oder daheim.
Bist du eigentlich von Sanremo Festival, du hast ja mit dem Sanremo Festival begonnen und hast dann wahrscheinlich ab 2011 möglicherweise, als es dann wieder auch eine, die Wahl zumindest für den Sieger war, du kannst, wenn du willst, zum Eurovision Song Contest fahren, bist du dann erst zu dieser Eurovision-Welt gestoßen oder war die auch schon bei dir präsent irgendwie?
Ich komme eher aus der klassischen Musik, von daher eher spät zum ganzen zum Contest gekommen. Ich überlege selbst, also ich sage immer so um das Jahr 2010 herum, ich glaube so seit 2009 bin ich tiefer in italienische populäre Musik eingestiegen im Allgemeinen und ungefähr um die Zeit habe ich dann auch, ja, Alexander Rybak habe ich mitbekommen natürlich und also ab da ging es dann irgendwie auch los, Lena natürlich und dann wirklich eingehend verfolgt habe ich wahrscheinlich seit 2011, seit Italien zurückgekommen ist. Also das ging dann wirklich Hand in Hand.
Warst du denn auch in Sanremo live dabei mal?
Leider nein, noch nicht mal als Tourist. Also ich kenne viele Leute, die dort waren, aber hat mich noch nie dorthin verschlagen. Und natürlich die Sanremo-Woche ist auch immer so überlaufen dort und Riesentrubel. Muss ich noch überlegen, ob ich das hinbekomme, ja.
Raphael, ist es sehr schwierig, Karten für Sanremo zu bekommen oder ist das ganz einfach? Oder?
Naja, sie sind halt relativ teuer für das, was man bekommt, was ich so gesehen habe. Aber gut, jetzt in diesem Jahr hat sich natürlich alles geändert, deswegen muss man schauen, wie es im nächsten Jahr wird. Aber das Theater hat halt nicht besonders viel Platz, das ist so ein Problem.
Ist ja sehr klein, ne? Wie viele Leute haben da Platz eigentlich? 2000 oder so, glaube ich, ne?
Ja, maximal. Also normalerweise hängt auch davon ab, wo sie dann das Orchester platzieren und so weiter. Mhm. Aber und natürlich die vorderen Reihen sind immer für die ganzen Funktionäre und oder Cristiano Ronaldo, wenn er mal wieder vorbeischaut. Aber die bekommt man also sowieso nicht.
Zlatan.
Oder Zlatan sogar auf die Bühne eben. Ronaldo ist zumindest nicht auf die Bühne gekommen, aber ja. Also. Das ist schon eher schwierig. In dem Presseraum wäre wahrscheinlich einfacher. Der ist doch normalerweise ziemlich groß. Das schaue ich mir mal an für die Zukunft.
Du hast ja auch eine Webseite. Die müssen wir jetzt ein bisschen bewerben. sanremo-festival.de. Hast eine eigene deutschsprachige Sanremo-Seite aufgebaut.
Ja, die habe ich mal so aus dem Boden gestampft schnell, weil ich mir dachte, Wikipedia ist schön, aber da kann ich nicht kommentieren und nicht so das tagesaktuelle Geschehen mit kommentieren. Deswegen wollte ich das mal auslagern auf einen Blog und der ist dieses Jahr eigentlich ganz gut angelaufen, weil wir dann gerade auch noch den Song Contest gewonnen haben. Also super.
Besuch die Seite, es ist wirklich gut, aber da hast du eigentlich noch einen Punkt angesprochen, den haben wir noch gar nicht beleuchtet. Es gibt ja schon gewisse Regeln, wie man auf Wikipedia schreiben muss. Ne? Man darf nicht kommentieren, sagst du. Also man darf nicht ein Adjektiv verwenden, das so ein bisschen wertend wäre, wenn man zum Beispiel schreibt, die Gewinnerin trällerte ihren Song etwas unbeholfen auf der Bühne oder irgend sowas. Ja, das darf man nicht schreiben, oder?
Nein, das ist Neutralitätsgebot, wird sehr hoch gehalten, ist gerade, bei politischen Themen ist das natürlich besonders schwierig, da möchte ich gar nicht einsteigen, aber so im Musikbereich ist es schon, wenn wir auch zum Beispiel Artikel über Lieder, dann man darf natürlich die Rezeption beschreiben, aber dann muss man immer sagen, wer sagt das und in einen Kontext stellen und so weiter. Und ansonsten ist es normalerweise sehr trocken und nüchtern alles, was wir beschreiben, wie der Wettbewerb abläuft, oder das Leben von den bestimmten Künstlern geboren und Veröffentlichungen und Erfolge und so weiter, aber natürlich nicht werten oder das am nächsten zur Wertung, was ich zuletzt mal gekommen bin, als ich den Artikel über Francesco Guccini geschrieben habe, da wurde mir dann auch so ein bisschen in Frage gestellt, ob es angemessen ist zu schreiben, dass seine Texte lyrisch herausragend sind, aber das ist dann natürlich, wenn man das entsprechend belegt mit den Biografen, dann ist das auch okay.
Ah, okay. Also wie anders als bei Zeitungen oder Magazinen, die schreiben, aus gut unterrichteten Kreisen war zu erfahren, Das wird nicht durchgelassen.
Nein, nein. Das muss tatsächlich in der Fußnote sehr deutlich und die Qualität der Quellen sollte dann natürlich auch dem Thema angemessen sein. Ja.
Wie sicher sind denn die Quellen, die ihr benutzt? Weil es gibt ja unzählige Blogs, die sich mit Musik befassen, sei es also speziell bei Eurovision, kenne ich natürlich relativ viele und da wird auch viel mal mit, na sage ich jetzt mal, Gerüchten hantiert. Wie sehr muss man dann aufpassen auf die Quellen?
Ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, über was man gerade schreibt. Also ich halte mich sehr zurück, wenn ich irgendwie über also ich sage jetzt mal, dieses mit dem Trellern zum Beispiel. Also, ich versuche mich auf Fakten oder auf etwas Greifbares. Da kommt bei mir dieses Nerdhafte ein bisschen durch. Also ich bin eigentlich mehr so der Tabellenmensch, der Sachen vergleicht oder der dann anfängt, ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Information irgendwie in einen Artikel reinzusetzen, wie jetzt zum Beispiel mit den Orchestern oder mit den Dirigenten. Da kann man dann relativ gut dann die nach Internetquellen wie Eurovision TV oder Eurovision.de oder sowas Ähnliches gehen. Und wenn man da was findet, dann hinterfrage ich das auch nicht, ob das jetzt eine unlautere Quelle ist oder nicht. Aber ich würde jetzt nicht irgendeinen Blog nehmen, von dem ich noch nie was gehört habe. Mhm.
Das ist ja alles sehr spannend und am Ende seid ihr doch die meistgelesensten Eurovision-Journalisten wahrscheinlich, weil wo schaut man nach, wenn man wissen will, was war denn mit dieser drittplatzierten Finnin da irgendwann einmal, oder? Und dann schaut man auf Wikipedia.
Obwohl ich muss sagen, ich sehe mich jetzt auch als ein Teil einer Gemeinschaft. Ich helfe praktisch. Ich würde niemals behaupten, dass alle deutschsprachigen Wikipedia-Artikel, die mit Eurovision zu tun haben, von mir stammen. Das kann ich gar nicht, das stimmt auch so nicht. Mhm. Weil natürlich unheimlich viele daran arbeiten. Mhm.
Ja, ja, das haben wir gesagt. Das finde ich auch spannend. Ich finde, wir sollten mal ein Community-Treffen machen.
Das stimmt, das könnte man wirklich mal machen.
In Wien spannend. Gibt es eh relativ häufige Wikipedia, also gab es vor Corona immer zu sagen, aber den Wiki-Dienstag kann ich anraten, wenn Interesse daran besteht. Da gibt es im Büro von Wikimedia Österreich in Wien gab es immer den Wiki-Dienstag mit Treffen, Publikumstreffen und alle Interessierten konnten dort vorbeischauen.
Und ihr macht das alles auch unbezahlt, das muss man ja auch dazu sagen.
Da kommt das Nerdhafte durch, die Vollständigkeit. Und also mir tut es in der Seele weh, wenn irgendwie wo etwas fehlt oder das kann ich nicht so stehen lassen, muss ich sagen.
Darf ich fragen, wie viel Zeit ihr denn so pro Woche aufwendet? So grob jetzt nicht. Es wird sich natürlich auch von Jahreszeit, Arbeitsüberlastung etc. ändern, aber so im Groben und Ganzen, wie viel Zeit wendet ihr so auf beide?
Ich will es nicht wissen, sagt er.
Wie misst sich das? Ja, das ist schwierig. Ich denke, jetzt mit dem Master hatte ich weniger Zeit so die letzten Monate. Während im letzten Lockdown 2020, da hatte ich ja wirklich, da habe ich dann mal so richtig durchgeschlagen und wirklich alle Sanremo-Ausgaben endlich mal vervollständigt. Da hatten mir noch ziemlich einige gefehlt bis 2020. Im Durchschnitt, sagen wir mal, eine Stunde am Tag sicher. Ich bin auch Admin, also ich habe auch sehr viele verwaltungstechnische Aufgaben, die ich nicht vernachlässigen möchte. Aber das würde ich mal so als Durchschnitt sicher angeben. Und dann kann es natürlich deutlich mehr oder deutlich weniger werden. Aber
also ich kann das gar nicht sagen, weil kann total unterschiedlich sein. Und ich hab aber auch die Arbeit auf Wikipedia dafür benutzt, was Raphael auch schon gesagt hat, wenn es Lockdowns ist, ist eine gute Beschäftigungsgeschichte, Therapie. Mhm. Und ich mache auch Wikimedia auch, kommt auch noch hinzu. Das hat aber weniger mit Eurovision zu tun. Wikimedia ist praktisch, wo die Bilder abgelegt
werden. Creative Commons,
ja. Ja, genau.
Ich habe noch eine Frage an dich, Raphael. Wir haben gerade im letzten Podcast vom ESC Update vom NDR war der Italien-Korrespondent von der ARD auch zu Gast. Der hat gesagt, dass es schon auch jetzt wieder ein sehr gesteigertes Interesse gäbe in Italien an den Eurovision Song Contest, also dass es in den letzten Jahren doch sehr stark gestiegen wäre, weil früher war ja Sanremo das alles Bestimmende und der Eurovision Song Contest, Eurofestival, wie man in Italien sagt, hat man gar nicht so wahrgenommen oder war nicht so ein Quotenhit oder sehr versteckt auch in einem versteckten Sender. Hat sich das geändert auch aus deiner Sicht, stimmt das?
Ja, also ich habe da doch diverse Statistiken erfasst, auch in den letzten Jahren. Also ich hatte, das muss ich auch noch dazu sagen, 2015 an der Universität Innsbruck hatten wir ein Seminar zum Thema Eurovision Song Contest. Und da habe ich das eben auch, das war mein Thema, verglichen die Rezeption des Sanremo Festivals und des Eurovision Song Contest in Italien. Und wo natürlich sehr deutlich ist, dass der ESC wirklich sehr, sehr untergeordnet ist, wenn man sich das anschaut. Jetzt, wenn ich mir in diesem Jahr die Statistik angeschaut habe, da hat der ESC ja tatsächlich erstmals die 4 Millionen Zuschauer geknackt in Italien. Und Sanremo war bei durchschnittlich 11 Millionen. Ist immer noch ein riesiger Abstand. Aber ich denke schon, also ich weiß nicht, ob man dein Datum genau ansetzen kann. Wahrscheinlich seit 2015 ist es eigentlich am höchsten das Interesse. Also seit Il Volo doch einen relativ großen Hype auch ein bisschen ausgelöst hat. Seit damals ist es eigentlich ziemlich hoch geblieben, immer so knapp unter den 4 Millionen und jetzt eben erstmals über den 4 Millionen. Wenn man es an dem misst, denke ich schon, dass es jetzt stabil bleiben wird auf einer bestimmten Höhe und nicht wieder. Also ich denke, die Verbindung, die notwendige Verbindung zum Sanremo Festival hat auch geholfen, weil in den ersten Jahren war man sich ja noch nicht sicher, machen wir es jetzt nur mit Sanremo oder wählen wir selbst aus. Aber wenn es jetzt so bleibt, denke ich schon, dass es stabil auf diesem durchschnittlichen Interesse, würde ich mal sagen, bleibt. Und wenn es jetzt in Italien stattfindet, wer weiß, kann ja noch sehr viel passieren.
Vielleicht eine Frage noch an dich, Raphael, weil die meisten, also wir Österreicher oder in Österreich lebenden Menschen kennen unzählige Südtiroler und Südtirolerinnen und sind sozusagen diese interessante, spannende Kultur dort sehr gewohnt und auch einerseits den historischen Aspekt kennen wir wahrscheinlich besser als viele deutsche Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie würdest du dich als Südtiroler sozusagen definieren? Du siehst dich ja als Italiener, du sprichst Tirolerisch, du bist 25, die Geschichte ist schon lange her. Ja. Wie siehst du das? Wie definierst du dich als Südtiroler?
Ja, also ich kenne es aus meinem Umfeld, dass wir uns einfach als Europäer definieren. Das ist so ein bisschen die einfachste Lösung, denke ich, für uns. Und gerade wenn man wie ich dann in verschiedenen Ländern auch lebt und gelebt hat, dann ist das Einfachste. Ich fühle mich sehr verbunden mit Italien, also vor allem der italienischen Kultur und weniger jetzt mit Österreich habe ich wirklich eben historisch eigentlich praktisch nichts mehr zu tun jetzt. Also da ist wenig Verbindung für mich. Deswegen zunächst Europäer, dann Italiener. Oder vielleicht Südtiroler nochmal extra, wenn man das als Kategorie sehen möchte. Und dann als Italiener. Aber habe ich keine Probleme, also keine Identitätskrise, würde ich sagen damit.
Ja, wir sind ja alle so vermischt hier.
Das ist wunderschön.
Und deswegen lieben wir wahrscheinlich auch den Eurovision Song Contest so. Ja, weil, ja. Genau.
Ich glaube, das ist eines der Geheimnisse des Erfolges. Also für mich spielt die Gemeinschaft oder diese Family bei Eurovision eine unheimliche große Rolle. Also ich finde es einfach toll, dass ein Kontinent ein Abend einfach eine gemeinsame Sache hat und jeder verbindet da irgendwie Emotionen mit und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Ja, und Toblach ist übrigens sehr schön. Da gibt es auch einen schönen See, den Toblacher See. Ja. Mit seinem Campingplatz, den weiß ich noch. Und ja, da kommt der Niederländer immer durch.
Und dahinter
den Haunolz, diesen schönen Berg. Ja, wunderschöne Gegend. Sehr empfehlenswert, auch diesen Sommer für einen kleinen Urlaub. Kann ich nur empfehlen.
Ja. Vielen, vielen Dank euch zwei. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, haben wir natürlich drei Fragen, die wir jedem Gast stellen und ihr werdet uns auch nicht entkommen.
Genau, und die erste Frage lautet, welcher Eurovision Song Contest Song aus dem Jahre 2021 überlebt in eurer Playlist?
The Whoop, Discotheque.
Discotheque. Und bei dir, Raphael?
Das ist Jury-Sieger, ja.
Ah, ja.
Er hat unsere Messe Jury gewonnen. Unsere Hörer und hatten Diskothek auf Platz 1.
Ah. Ja, bei mir ist die Frage, ich definiere Zete Buoni nicht unbedingt als ESC-Song für mich, weil ich ihn im anderen Kontext höre eigentlich. Deswegen, mal abgesehen von Zete Buoni, habe ich mir jetzt so überlegt, dürfte es wahrscheinlich tatsächlich Voices von Tüsse sein, obwohl ich mit dem Song beim Song Contest nicht sehr viel anfangen konnte, aber ich finde die Studioversion da eigentlich sehr gelungen und es ist so etwas, das in der Playlist wunderbar spielen kann. Er stört mich nicht und also ich würde ihn nicht abschalten und deswegen ist einer der ja, sagen wir, easy listening, würde ich dazu sagen. Das ist sehr angenehm.
Und was ist denn eine schöne Song Contest-Erinnerung, sei es aus der Kindheit, sei es entweder live vor Ort oder als Erwachsene vor dem Fernseher. Habt ihr eine bestimmte Erinnerung, die euch besonders im Gedächtnis geblieben ist? Raphael?
Ja, das reicht bei mir natürlich nicht so weit zurück, deswegen ist es schwierig. Naja, also für mich denke ich, ist 2015 war ein besonderes Jahr, weil ich da eben dieses Seminar auch in Musikwissenschaft zum Eurovision Song Contest besucht habe. Und da hatte ich einfach eine ganz andere Sichtweise entwickelt dann auf den Wettbewerb, weil da hatten wir dann bestimmte Aufgaben auch beim Anschauen, dass wir eben bestimmte Kriterien und so weiter und das dann nachher diskutieren konnten. Deshalb denke ich, würde ich 2015 insgesamt als eine besondere Erinnerung, weil ich da einfach eine neue Sichtweise auf den Wettbewerb entwickelt habe.
Martin, wie war es bei dir?
Also ich habe natürlich sehr viele Erinnerungen seit 76, aber für mich jetzt persönlich zur Zeit ist Wien 2015 auch in besonderer Erinnerung, weil ich bin sehr viel auch mit australischen Eurovision-Fans unterwegs und in Wien hat ja das erste Mal Australien mitgemacht und ich hatte sehr viele Freunde aus Australien in Wien getroffen und ich habe mich so als Deutscher verantwortlich gefühlt, den Australiern oder das Österreich mit Kängurus praktisch näher zu bringen, dass es nicht nur Schnitzel
gibt. Aber auch.
Gute.
Aber auch. Sehr gute. Ich habe immer, wenn ich mit Australiern irgendwo essen war, versucht, die Leute davon wegzubringen, immer nur Schnitzel zu nehmen, sondern eben auch mal ein Tafelspitz oder ein Schweinebraten.
Ein Blunzengröstl.
Alles Mögliche. Oder auch mal
Maiskriegende Hunger.
Semmelknödel mit Linsen oder sowas zu essen und nicht nur Schnitzel. Weil ich finde, Österreich hat da viel mehr zu bieten.
Aber in Österreich heißt es nicht Schweinebraten, sondern es heißt Schweinsbraten.
Schweinsbraten, ja.
Warst du trotzdem mit ihnen beim Figlmüller?
Nein. Da ins Figl, also wenn, wir waren mal in Lugeck und wir waren am Rathaus in einem Restaurant, das weiß ich aber nicht mehr, wie das heißt. Und da war ich auch noch nicht wieder. Und,
das Lugeck gehört eh zum Figlmüller.
Ja, ich weiß es, ja. Aber es ist schon, ich würde sagen, es ist angenehmer.
Das ist nicht ganz so mit Anstehen und so. Das finde ich auch angenehmer.
Genau.
So, die letzte Frage, und jetzt werde ich sie für den, bei den Raphael sogar noch um einen kleinen Aspekt erweitern, ist, die letzte Frage ist immer, welcher Eurovision-Song aus allen Zeiten und aller Länder ist euer Lieblings-Eurovision-Song aller Zeiten? Und für dich, Raphael, natürlich noch, ich meine, du kannst auch gerne beantworten, Martin, welcher Sanremo-Song ist dein Lieblings-Sanremo-Song aller Zeiten? Aber fangen wir mal mit dem Martin an. Welcher Eurovision-Song ist dein Lieblingssong aller Zeiten?
Das ist wirklich die schwierigste Frage, die man sich überhaupt stellen kann.
Oh ja.
Ich würde mal sagen, ich liebe Katja Epstein 1970 in Amsterdam. Wunder gibt es immer wieder. Das ist einer der, ich finde den Text ganz toll und ich fand auch ihren Auftritt war wahnsinnig gut. Und ja, bei Sanremo, da würde ich Soldi sagen. Ich liebe Soldi.
Ja, wir lieben auch sein neues Album, haben wir heute schon festgestellt. Oh, ja. Ja. Raphael, wie schaut es bei dir aus?
Ja, also mal allgemein, also für den ESC, da muss ich wieder dazu sagen, der Zeitraum für mich ist relativ eingeschränkt, deswegen brauche ich mir da jetzt keine so absolute Aussage. Historisch gesehen kenne ich vor allem die italienischen Beiträge natürlich wieder. Und da, wenn ich jetzt einen italienischen Beitrag, der nicht aus Sanremo stammte, nennen würde, den ich wirklich als einen der besten Songs empfinde, der vielleicht jemals beim ESC aufgeführt wurde, würde ich sagen Rapsodia von Mia Martini.
1920. Oh, was für eine tolle Wahl, was für eine tolle Wahl.
Ja, Mia Martini muss immer mal wieder hochgehalten werden. Und dass die zweimal beim ESC angetreten ist, finde ich eigentlich sehr beeindruckend. Ja, und ansonsten aus jüngerer Zeit vielleicht, wenn wir sagen, einen nicht-italienischen Beitrag, da würde ich tatsächlich 2009 Always von Aysel und Arash wählen. Der verfolgt mich ziemlich häufig, muss ich sagen.
Also it's always on your mind.
Ja, genau.
Naja, wir müssen jetzt natürlich ein bisschen Eigenwerbung machen. Zum 25. Todestag von Mia Martini haben Alkis und ich ja eine Feature-Episode gemacht. Da haben wir auch Loredana Bertè bei uns zu Gast im Podcast. Der Alkis wird das in den Shownotes noch verlinken.
Es war eine schöne Episode.
Ja,
aber das war jetzt auch eine ganz herzlich.
Ja.
Und was ich aber noch, also den Sanremo-Song dann aber tatsächlich noch, den ich noch erwähnen müsste. Ja, der fehlt noch, weil eben Rapsodia stammte nicht aus Sanremo, muss man immer dazu sagen. Nee, das ist ein Remo-Song, das Siegersong, der mit am liebsten 1982 Story di Tutti Giorni von Riccardo Fogli.
Oh, das ist ein tolles Lied.
Und hat auch die Verbindung zu den Niederlanden, weil in den 90er Jahren dann Drommes en Bedrog die niederländische Version ein riesiger Hit hier war.
Ja.
Fand ich immer eine sehr schöne Verbindung da.
Und Riccardo Fogli ist auch aufgetreten beim Eurovision Song Contest mit Per Lucia.
Genau, das finde ich auch einen sehr schönen Beitrag eigentlich. Ja. Ist ein bisschen vergessen, aber
81.
Ja, war in Österreich ein ziemlich großer Hit auch. Also es war hier auch in den
Hitparaden. In Deutschland auch, ja.
In Deutschland auch. Und Occhi di Ragazza.
Oh. Occhi di Ragazza. Yes. Wir müssen eine eigene Sanremo-Folge mal machen.
Ja.
Dann wirst du dann wieder eingeladen, Raphael.
Da habe ich sehr viel zu sagen,
Das glaube ich.
Also wir machen einen eigenen Sanremo-Podcast. Ich höre das schon.
Nein, so weit kommt. Oder der Raphael, wir helfen dir gerne, einen aufzubauen, wenn du möchtest.
Okay.
Es war toll mit euch. Herzlichen Dank meinerseits und auch im Namen von Alkis.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Und wie wir immer sagen,
merci,
Sherry. Merci, chérie. Die kleine Song Contest-Geschichte am Schluss. Lieber Alkis, was kannst du mir mitnehmen, was Vicky mir nicht erzählen könnte?
Ach, Vicky hätte dir das auch erzählen können.
Also, da hast du es her.
Wir hatten ja vor zwei Ausgaben, also vorletzte Ausgabe, hatten wir die Anne-Marie David ja zu Gast. Du erinnerst dich?
Ja, natürlich.
Natürlich erinnerst du dich. Und da hat sie erzählt, dass sie eben am Premierentag, am Premierenabend quasi engagiert worden ist für die Darbietung des Song Contest Leads ein Jahr später. Auch daran erinnerst du dich, nehme
ich
an. Mhm. Und das war im Jahr 1972 und du erinnerst du dich auch, was sie damals gemacht hat?
Sie hat das Musical gemacht, Jesus Christ Superstar, glaube ich.
Genau, die Maria Magdalena hat sie gespielt. Und dann war ich natürlich interessiert, wie war denn irgendwie Jesus Christ Superstar so in Frankreich? Es waren gerade mal 30 Vorstellungen, es war eher ein Flop, es sollte länger laufen. Ursprünglich, denn Jesus Christ Superstar wurde ja am Broadway im Jahr Oktober, also im Oktober 71 wirklich gefeiert, mit tollen Leuten inszeniert. Irgendwann kam dann auch der Film, wie du weißt. Allerdings international lief es nicht ganz so gut für dieses Musical. Unter anderem eben Frankreich, wo es, naja, gemischt aufgenommen worden ist. Nach 30 Vorstellungen war, wie gesagt, Schluss, aber Anne-Marie David hatte ja schon ihre Karriere begonnen. Etwas erfolgreicher war es allerdings in Schweden, in Göteborg. Dort lief es zwar nur an 5 Tagen, allerdings waren da 74.000 Leute dort vor Ort. Was nicht so schlecht war, oder?
Ja.
Und die Maria Magdalena sang wer?
Agnetha Felskök.
Genau. Das hast du jetzt nachgelesen, oder?
Nein. Aber wir können ja jetzt schon verraten, es kommt ja im Sommer ein Aber-Special und ich habe natürlich die Biografie gelesen.
Genau. Allerdings, was du nicht weißt, dass 1974 ein weiterer Künstler auftrat, der in dem Musical auftrat. Aber das wirst du wahrscheinlich nicht wissen. Es war nämlich Zlatko Bejaković. Und zwar der Sänger von Korni Grupa aus Jugoslawien, der den Jesus Christus gespielt hat.
Ah, das passt zu ihm, der schaut eh so aus.
Genau, in der Belgrader Fassung, die im Juni 72 zur Aufführung kam. Und das war meine kleine Geschichte am Schluss.
Du wolltest also
Wikipedia.
Ja, du wolltest also Jesus Christ Superstar und Eurovision in Verbindung bringen.
Genau.
Und jetzt soll ich dir mal,
Eurovision heilig.
Soll ich dir mal was verraten? Ich habe Jesus Christ Superstar überhaupt noch nie auf der Bühne gesehen.
Den Film kennst du?
Ich glaube, ich war ziemlich jung und ich habe da wirklich nicht mehr viele Erinnerungen dran.
Auf der Bühne ist es relativ selten zu sehen, komischerweise, weil es ja ein doch sehr eingängiges Musical ist. Der Film ist recht interessant. Also ich finde ihn durchaus sehenswert.
Das Komische ist, ich bin kein Musical-Mensch. Ich habe es versucht, immer wieder mit Musical. Also es gibt West Side Story zum Beispiel, finde ich großartig.
Ja.
Aber das ist irgendwie so beyond.
Ja, ich meine, das ist Bernstein, genau. Sondheim, bam. Ja. Also, nein, diese ganzen Rock-Musicals aus den frühen 70ern, Robert Stigwood, der Produzent von Jesus Christ Superstar, hat ja zum Beispiel auch Tommy von The Who produziert und andere Sachen.
Aber es kommen ja viele Song Contest Acts auch aus der Musical-Welt, was ja kein Wunder ist. Es geht um Fernsehen, es geht um Bühne, man muss auch tanzen, man muss darstellen können.
Und trotzdem, den magischen Moment.
Ja, aber trotzdem wirken Musical-Stars auf einer Song Contest-Bühne manchmal utrierend, manchmal übertrieben. Man merkt ihnen das Musical-Ding oft an. Nicht immer, aber oft.
Weil natürlich Musical, also die Bühne selbst, natürlich eine ganz andere Gestik braucht, als es einen TV-Schirm rüberbringt.
Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen, das war jetzt nicht nett.
An meinem Geburtstag.
Ja, an deinem Geburtstag. Aber mir fällt gerade was ein, weil du gesagt hast, kannst du dich erinnern, was Anne-Marie David noch gesagt hat, wer im Publikum saß bei der Premiere von Jesus Christ Superstar? Ein berühmter spanischer Maler.
Ach, Dalí saß da.
Ja, genau. Und wer hat das Artwork für den Eurovision Song Contest 1969 gemacht, den wir jetzt gerade bei Eurovision Again sehen konnten?
Dalí, das war so eindeutig. Es war so, wo man sich denkt, ja, Trademark.
Ja, ja, das ist Plakat, ne?
Ja, total.
Dieses Plakat sollte ich den Sascha Gottschalk schenken, in der Originalfassung. Dann wäre das ein paar Millionen wert wahrscheinlich.
Ich weiß gar nicht, ob Dalí immer noch so hoch gehandelt wird, aber ja, ich glaube schon.
Ich war nie ein Fan von Salvador Dalí. Jetzt kommt das nächste.
Ach, nein, aber ich empfehle, wie gesagt, dir den Film Jesus Christ Superstar. Wirklich tolle Jungs zu sehen, tolle Frauen zu sehen. Also nicht so viele, aber vor allen Dingen Männer natürlich. Und einer der Darsteller von denen hat sogar eine Pornokarriere hingelegt.
Schau dir ja. Jetzt waren wir wieder mal ein bisschen verbreitet, gell?
Ja, war aber schön.
Und wir haben, wie gesagt, ein kleines Sommer-Special vorbereitet mit einer ABBA-Serie.
Ja. Oh yes.
Aber bis dahin sagen wir
Merci, Merci
Chérie.
Missing Link.